Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Heute gibt's eine für mich ganz, ganz besondere Folge, weil ich eine Frau interviewen durfte, von der ich schon ein Fan bin. Da hatte ich noch nicht die leiseste Idee, dass ich vielleicht selber irgendwann mal einen Podcast haben könnte und die mein Leben im letzten Jahr wirklich sehr beeinflusst hat. Ich spreche von Mandy Jochmann von Go Girl Run. Mandy hat einen wunderbaren Laufblog und einen Podcast, bei dem sich alles rund um das Thema Laufen dreht. Und Mandy folgt auch heute ihrem Herzen und möchte möglichst viele Frauen mit ihrer Liebe zum Laufen anstecken. Hä? Denkst du jetzt wahrscheinlich, geht's jetzt heute um Mandys Geschichte, wie sie zum Laufen gekommen ist? Nein. Es geht um Mandys Geschichte in Bezug auf das Thema Essen, Körperliebe und ihren Weg zu sich selbst. Wenn du aber auch ein Lauffan bist, so wie wir beide, die Mandy und ich das sind, oder wenn du das vielleicht werden möchtest, dann bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte von Mandy.
So, hallo liebe Mandy. Ich freue mich so wahnsinnig, dass es heute geklappt hat, dass wir dieses Interview machen. Ich bin ja ein großer Fan von dir, wie du schon weißt. Ja, stell dich doch erstmal für die, die dich noch nicht kennen, dich kurz vor. Was machst du und wer bist du?
Also erstmal moin und danke, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Mein Name ist Mandy Jochmann. Ich bin Lauf- und Achtsamkeitstrainerin und Autorin und schreibe auf Go Girl Run seit 5 Jahren. Also angefangen habe ich übers Laufen zu schreiben, zwischendurch auch übers Reisen und Triathlon, aber mittlerweile sind wirklich meine Steckenpferde Laufen und Achtsamkeit. Und neben meinem Blog, der mittlerweile Deutschlands größter Laufblog für Frauen ist, habe ich auch einen gleichnamigen Podcast, wo es eben auch genau um diese Themen geht, wo ich mir auch regelmäßig Gäste einlade, wo ich Tipps gebe, wie man sein Lauftraining verbessern kann, wie man mehr Achtsamkeit in sein Leben bringt. Und genau, Autorin bin ich vom Buch Get Ready to Run. Das ist für Laufanfänger. Also ich bin auch so ein bisschen die Expertin für alle, die mit dem Laufen anfangen wollen. Die finden bei mir jede Menge Tipps, nicht nur in dem Buch, sondern auch in meiner Anfänger-Challenge, wo ich den Leuten sozusagen dabei helfe, wie sie in 30 Tagen 20 Minuten am Stück laufen können. Genau, das bin ich.
Und ja, wenn ich richtig cool.
So wie jetzt gerade unterwegs bin, dann lebe ich eigentlich in Rostock an der Ostsee und bin durch und durch Ostseekind, genau.
Ja, so schön und das ist auch so, wie ich auf dich gekommen bin. Also ich habe von der Mandy erfahren über ihren Lauf-Podcast. Ich bin ja selber ein riesengroßer Podcast-Fan und habe dann während meines Halbmarathon-Trainings letztes Jahr deinen Podcast gehört und bin so zum Fan geworden. Ich habe auch dein Buch daheim, das weißt du, glaube ich, gar nicht. Ich habe dein Buch gelesen und bin auch in deiner Facebook-Gruppe und so bin ich auf dich gekommen und durch einen Zufall haben sich unsere Wege gekreuzt und jetzt man hört es, glaube ich, freue ich mich mega, dass du heute da bist und ich deine Geschichte hören darf und natürlich auch alle Zuhörerinnen deine super Geschichte gern hören dürfen. So, ja, dann sind wir schon beim Stichwort. Erzähl uns doch mal deine Geschichte. Wie hat sich jetzt in Bezug auf, das ist ja so das Thema meines Podcasts, wie hat sich deine Geschichte so geschrieben in Bezug auf dein Essverhalten in deinem Leben? Fang an, wo du möchtest.
Genau, also für mich ist das ja was ganz Neues, auch so ein bisschen übers Essen zu sprechen, weil für mich gehören Essen und Sport, beziehungsweise Ernährung und Sport zum Beispiel, also grundsätzlich auch zum Thema Wohlfühlen, das gehört für mich alles zusammen. Ich gebe aber auf Google Run relativ wenig Ernährungstipps. Also ich gebe zwar Tipps über, wie du dich vor dem Wettkampf richtig ernähren solltest und ich hatte auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema achtsames Essen, aber sonst rede ich gar nicht so viel über das Essen, deswegen ist das für mich so ein bisschen neu, hier darüber zu reden. Mhm. Aber genau, für mich gehört es trotzdem zusammen und ich esse, wie ich esse. Also meine Essgeschichte ist so, ich hatte davor ab schon ein bisschen überlegt und dachte so, hey, was soll ich denn dazu sagen? Aber ich war früher ein ganz mäkliges Kind. Also ich glaube, mäklig ist so ein norddeutscher Ausdruck. In Hamburg sagt man krüsch. Also ich habe nicht alles gegessen und ich hatte leider eine Kindergärtnerin, die mich immer gezwungen hat, alles zu essen. Und mein Papa kam leider auch aus der Ecke, Entschuldigung, Papa, der immer sagte, du musst aufessen. Also ich wurde da früh schon, glaube ich, wie ich nachträglich gemerkt habe, in eine Ecke gezwängt, die mich wirklich zu so einer mäkligen Esserin gemacht haben. Und also meine Kindergärtnerin war richtig hart, die hat dann wirklich, mochte früher Tomaten nicht und die hat dann wirklich die Tomaten unter die Kartoffeln gemanscht. Und da musste ich das essen oder auch, das kennt vielleicht der eine oder andere noch, früher gab es bei uns immer Milch oder Kakao und da war dann oben noch die Haut drauf und da wurden wir, ja genau, da wurden wir dann immer gezwungen, das zu trinken und nee, das war halt nicht so cool und das hat mich dazu gebracht, dass ich glaube ich ja schon sehr komisches Verhalten immer zum Essen hatte, ganz viel, also wirklich, ich habe Dinge nie gegessen, also ich wollte das auch nicht probieren, so mit Obst hatte ich auch immer so meine Probleme, da also so einen ganzen Apfel zu essen und das durfte dann auch nur ein grüner Apfel sein oder ich habe nie Radieschen gegessen, das weiß ich noch, weil mein Papa hat Radieschen geliebt und ich wollte das, ich habe das wirklich auch nicht probiert. Da hat sich bei mir alles gegen gesträubt
Woran
und
lag es dann? Kannst du das jetzt heute so irgendwie definieren an der Konsistenz oder weil,
spannenderweise kann ich
ja.
das nicht sagen. Ich weiß nur, ich wollte das einfach nicht. Und ich glaube, ich war immer so, wenn man mir gesagt hat, du musst, dann wollte ich es erst recht nicht. Und ich hatte einen ganz tollen Moment. Ich bin, an den erinnere ich mich auch unglaublich gerne. Ich bin mit 19 nach dem Abitur für ein Jahr nach Neuseeland zum Working Holiday gegangen. Und ich werde nie vergessen, wie ich da im Flugzeug saß. Das war auch mein allererster Flug, gleich 12 Stunden nach Südkorea. Und dann haben die mir da im Flugzeug ein, total schlimm eigentlich, ein Obstsalat aus der Dose halt hingestellt. Ne? Also war so typisch Obstsalat. Und da war Ananas drin. Und ich hatte noch nie Ananas gegessen. Und dann habe ich mir gesagt, so, von heute an probiere ich alles, was mir in den Weg kommt. Und habe dann das erste Mal Ananas in meinem Leben gegessen. Jetzt weiß ich natürlich, dass Ananas besser schmeckt als damals die aus der Dose. Und seitdem habe ich wirklich versucht alles zu probieren irgendwie und mein Essverhalten hat sich dahingehend geändert, dass ich da einfach sehr offen geworden bin und Sachen ausprobiert habe und da dann, was das, was diesen Mäkel angeht, wieder eine bessere, ein besseres Verhältnis zum Essen bekommen habe. Was ich dann aber später rauskristallisiert habe, das ist bei mir, glaube ich, auch ganz spannend. Ich bin zum Beispiel eine sehr emotionale Esserin. Also ich habe schon immer und oft, also spätestens seit dem Studium, ganz oft emotionale Probleme oder Herausforderungen mit dem Essen kompensiert. Also ich bin so Fraktion, dass ich dann einfach sehr, sehr viel esse. Also ich esse einfach unglaublich gerne und das kann dann auch manchmal dazu führen, dass ich viel zu viel esse. Das ist eine Sache, der ich mir bewusst bin, die ich selber auch noch mal angehen möchte. Die ich aber mittlerweile ganz gut handeln kann. Also gerade durch achtsames Essen ist das bei mir so, dass ich auch versuche, mich bewusst auf mein Essen zu konzentrieren, dass ich dabei nicht irgendwie Handy und Fernseher, wobei einen Fernseher habe ich gar nicht, oder einen Laptop anhabe oder auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder viel essen gehe, dass ich dann immer versuche, mich jetzt in diesem Moment auf mein Essen zu konzentrieren, dass ich auch mal meine Gabel weglege und wirklich versuche, zu Ende zu kauen und nicht zu schlingen und mir immer ganz viel bewusst Zeit für mein Essen zu nehmen.
Das ist
Also.
auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich bin ja große Verfechterin des intuitiven Essens
Ja.
und da ist es ja auch wirklich das Kernstück, weil wenn du nicht schmeckst, was du isst und wenn du nicht mit deinem Fokus auf dem Essen bist, dann merkst du ja gar nicht, wie es dich nährt und wie es dich füllt und auch wie es dir gut tut. Und dann ist es ja auch total schwer festzustellen, wann man satt ist, was ja dann wieder zum Überessen führt.
Genau, das kommt eben auch dazu und das hast du halt, wenn du so jemand wie ich halt bist oder das, also ich das oft gemacht habe, einfach dieses Stopfen sozusagen. Und ich hasse einfach diesen Moment, in dem der Teller leer ist. Und ich merke, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie ich esse. Also ich
Oh
mag,
ja.
ich finde das ganz schrecklich, dass es, da ist dann so eine Reue drin und genau dieses Gefühl hat dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, ich will mich nicht mehr so fühlen, sondern ich will, wenn mein Teller leer ist, also wenn er dann leer ist, ich habe auch gelernt, ich muss nicht mehr aufessen. Das ist auch in Ordnung, wenn da noch was drauf bleibt. Genau, dass ich fühle, dass ich gegessen habe. Genau, und dass ich auch zum Beispiel weiß, dass wenn ich zum Beispiel, ich kenne mittlerweile ganz gut die Portionen, also wobei Buffet-Essen ist für mich immer noch der größte Horror, aber dass ich dann einfach auch ein paar Momente warte oder dass ich noch was trinke oder so, dass ich nicht sofort das Gefühl habe, ich muss jetzt weiter essen, weil ich bin ja noch gar nicht gesättigt. Denn oft kommt das Gefühl ja auch, beziehungsweise man sagt ja nach 20 Minuten, stellt sich erst ein Sättigungsgefühl ein. Und das habe ich einfach mit der Zeit gelernt, indem ich da einfach auch hinschaue und mir selber auch eingestehe, dass ich da nicht perfekt bin, so dass ich, das ist ein Teil von mir, dass ich weiß, dass ich da einfach so meine Herausforderungen habe. Aber ja, was bei mir halt noch so ein bisschen sich geändert hat, ist, dass ich zum Beispiel seit einem Jahr größtenteils auch vegan esse. Also gerade zu Hause esse ich ja zu 95% vegan. Wenn ich unterwegs bin, bin ich da ein bisschen entspannter. Das führt dann natürlich auch dazu, dass sich das Essverhalten so ein bisschen ändert. Aber bei mir war das zum Beispiel so, dass ich schon seitdem ich Mitte 20 bin, ganz viel mit Menschen zu tun habe, die sich vegan ernähren. Und deswegen war das für mich immer so ganz natürlich, vegan zu essen oder auch vegetarisch. Ich bin da auch also ich bin ein sehr empathischer Mensch. Und wenn Menschen um mich herum vegan oder vegetarisch essen, dann war das für mich normal, auch genauso zu kochen. Also das hat sich auch so mit diesem, ich esse jetzt alles, entwickelt, so eine Lust aufs Essen, auch neue Dinge auszuprobieren. Und dann gehörte das für mich einfach mit dazu.
Ja, voll schön. Mit dem veganen Essen ist ja auch so ein Steckenpferd von mir. Und da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge machen, weil es ist halt doch, wenn man schon, vielleicht ist es auch deine Erfahrung, wenn man mit dem Essen schon irgendwo eine Anspannung verbindet, ist es oft schwer zu sagen, okay, ich möchte jetzt aus Überzeugung bestimmte Dinge weniger oder nicht mehr essen. Kannst du das auch irgendwo so bestätigen?
Ja, ich kann da damit in Verbindung bringen, gerade das Thema Diäten. Also ich bin zum Beispiel auch niemand, der frei von Diäten ist. Ich fand es immer zum Beispiel ganz schlimm, dass wenn ich mir etwas verbiete zu essen, dann will ich es erst recht. Also es ist mit ganz vielen Dingen in meinem Leben so, wenn ich mir etwas verbiete, dann will ich das unbedingt dann trotzdem machen. Also das ist wie früher, ne? Wenn man mir verboten hat, bla, dann will ich es erst recht. Und genauso fand ich das auch immer bei Diäten, wenn man sich halt bestimmtes Essen verbietet. Das war bei mir auch ganz spannend, weil ich habe früher schon vegan, vegetarisch gegessen, ohne mich bewusst dafür zu entscheiden. Und vor einem Jahr habe ich mich aus ethischen Gründen wirklich bewusst dazu entschieden, um zu sagen, ich will das nicht mehr, aber ich merke halt, ich zwinge mich nicht dazu. Also es gibt schon mal Momente, in denen ich zum Beispiel Lust auf einen Käsekuchen oder so habe. Und ich habe gelernt, dass wenn ich es mir nicht partout verbiete und mir selber die Option offen lasse von, wenn ich einen Käsekuchen essen möchte, dann esse ich auch einen Käsekuchen, dass dann dieser Druck, diese Herausforderung nicht mehr so groß ist, sondern ich kann mich in dem Moment, frage ich mich, will ich das jetzt wirklich? Brauche ich das jetzt wirklich? Und wenn ich mich entscheide, ja, ich brauche das jetzt, dann gönne ich mir das auch. Also dann in Anführungsstrichen zelebriere ich das auch. Also ich bin da nicht so dogmatisch wie vielleicht andere Menschen, die halt sagen, ja, ich bin jetzt zu 110% vegan. Wo ich mir einfach sage, wenn ich merke, ich möchte das jetzt, dann möchte ich das. Also es ist genauso wie wenn ich bei meiner Oma zum Essen gehe. Also sie weiß, dass ich kein Fleisch essen will und keine Eier und sie gibt sich da auch echt viel Mühe. Aber wenn meine Oma einfach einen Kuchen backt und da sind Eier drin, dann kann ich mich entscheiden, esse ich ihn jetzt oder esse ich ihn halt nicht. Aber ich muss dann nicht davor stehen und sagen, so, ich mache das jetzt nicht. Genau, also das hat mir halt geholfen, da nicht so dogmatisch zu sein und auch sich selber da nicht so, ja, wie sagt man, nicht so fertig zu machen, wenn man, also da diese Reue nicht zu haben, wenn man es dann doch tut.
Kannst du hast jetzt gerade schon die Diäten angesprochen, kannst du mal so kurz einen Überblick geben, was so du alles schon gemacht hast und wie das überhaupt dazu kam, dass du das gemacht hast?
Okay, vielleicht sollten wir dann für die Leute, die mich nicht kennen, kurz sagen, wie ich aussehe. Ich glaube, dann ist das ist immer sehr hilfreich, wenn man, glaube ich, über das Thema Diäten und Gewicht spricht. Also man muss dazu sagen, ich glaube, ich war noch nie dünn. Genau, also ich finde zum Beispiel dünn und dick sind jetzt für mich eigentlich keine schlimmen Begrifflichkeiten. Ich bin eine dicke Frau. Ich finde das auch total in Ordnung. Also ich hatte ein total schönes Erlebnis früher mal. Da hat eine Mitschülerin von mir gesagt, hey, du bist jetzt nicht fett und dick bist du auch nicht. Du bist halt einfach gut geformt. Das war so mein schönstes Kompliment, was ich, glaube ich, je bekommen habe. Und so fühle ich mich auch. Also ich bin halt eine Frau, die Rundungen hat. Ich glaube, ich trage Größe 44, 46. Bin so einen guten 1,70 Meter groß. Und mein Gewicht schwankt schon, ich glaube, seitdem ich 19 bin, schwankt das halt wirklich viel. Also ich habe mal zwischen 78 und auch mal 95 Kilo gewogen, glaube ich auch oft durch diese Diätengeschichten. Ich glaube, ich habe wirklich mal auch ganz verschiedenste Sachen gemacht. Das ist ganz spannend, weil das auch in meiner Familie zum Teil mitgetragen wird. Also meine Oma ist stark übergewichtig, meine Mama ist so wie ich, so ein Zwischending. Und dadurch hatten wir das auch, glaube ich, auch in den 90ern, als da irgendwelche Diäten dann immer hochkamen und dann hat meine Mom mal schlank im Schlaf, glaube ich, mal gemacht, wo du abends, glaube ich, keine Kohlenhydrate mehr isst. Ich weiß gar nicht,
ja,
wie das
stimmt.
War.
Ja,
die so richtig
cool, irgendwas genau. Mit morgens Kohlenhydrate und dann...
Genau.
Ja, gut, ja.
Genau,
ja.
Das habe ich, glaube ich, mal mitgemacht und dann habe ich auch... das, woran ich mich wirklich bewusst erinnern kann, dass ich das auch bewusst gemacht habe, war auch, glaube ich, im zweiten Jahr, also ich glaube seit 6 Jahren, das heißt vor 4 Jahren, habe ich wirklich aktiv auch mal ein halbes Jahr lang Low Carb gemacht, wo ich halt wirklich wenig Kohlenhydrate gegessen habe. Und es hat dazu geführt, da habe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben irgendwie 78 Kilo gewogen und dachte selber, wow, wie du aussehen kannst, keine Frage. Hatte da aber auch einen Umbruch, wo ich dann gemerkt habe, sorry, aber Low Carb geht für meinen Körper und für mich, die ich so viel Sport auch treibe, das funktioniert nicht. Ich hatte dann ein ziemlich uncooles Erlebnis, dass ich wirklich, also es war in der Hochzeit von Low Carb, da bin ich von einem Lauftrainingsabend im Winter, abends im Winter nach Hause, von so einem Laufevent, genau, und erinnere mich nicht mehr, wie ich von der U-Bahn nach Hause gekommen bin, weil einfach ich einfach zu wenig Zucker, glaube ich, auch hatte und genau, mir ist einfach total krass ging und dann habe ich das halt wieder umgeswitcht, wieder mehr Carbs gegessen und na klar, nach einem Jahr hatte ich dann wieder super viel zugenommen. Also ich kenne auch diesen typischen Jojo-Effekt und das so, ich glaube, das sind so Diäten oder FDH, was man früher mal gemacht hat. Aber das sind so Sachen, die haben bei mir nie funktioniert, weil ich mich nie bewusst dazu entschieden habe. Heute kann ich natürlich mit meiner Erfahrung als Trainerin, als Coach, natürlich weiß ich, woran es liegt und dass ich mich da nie wirklich so richtig dann in Anführungsstrichen eingesetzt habe. Aber im Endeffekt weiß ich für mich, dass das eben nicht der richtige Weg ist, sich durch Diäten irgendwie irgendeinem Schönheitsideal hinterherzulaufen, das sowieso nicht passt. Und zum Beispiel, ich bin da auch also keine Verfechterin, aber ich denke auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, intuitiv, also klar, intuitives Essen, aber da auch einfach zu gucken, was tut mir gut und da einfach zu schauen, dass man so ein gesundes Maß und auch Verhältnis zum Essen bekommt, weil mein Umschwung oder auch so meine größte Erkenntnis, wenn es ums Essen geht, ist einfach, Essen ist für mich Energiegewinnung und Energie, die ich einfach brauche, um mein Leben zu leben, um Sport treiben zu können, um gut drauf sein zu können und vor allem auch, um mich wohl zu fühlen. Also, weil wenn ich ehrlich bin, wenn ich daran zurückdenke oder klar, ich habe immer noch diese Phasen, in denen ich dann durch Essen vielleicht emotionale Probleme kompensiere und ich dann merke, ja, aber das gibt mir auch keine Liebe. Also Essen umarmt mich nicht. Und da dann auch immer wieder rauszufinden und zu wissen, das bringt es halt nicht und das macht mich nicht glücklich, sondern andere Dinge machen mich glücklich und Essen hilft mir dabei, sozusagen in die Hochform zu kommen, um glücklich zu sein.
Ja, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt so die Einstellung, Essen ist dein Motor oder dein Benzin für deinen Motor.
Genau.
Wie war das denn in den Diätphasen? Welchen Stellenwert hatte da das Essen?
Oh Gott, das war ganz schrecklich eigentlich. Da hat man den ganzen Tag nur über das Essen nachgedacht. Was esse ich jetzt als nächstes irgendwie? Also ich glaube, das war dann wieder eher so dieser Verzicht. Und ich finde gerade Verzicht ist halt das Gegenteil von dem, was einem antreibt. Also ich muss sagen, mir ging es in meiner Low-Carb-Phase eigentlich jetzt nicht schlecht. Das kam dann erst nach einer gewissen Zeit, wo ich einfach mehr, also ich habe es nie testen lassen, aber ich glaube, dass da halt auch ein paar Mangelerscheinungen natürlich dann einhergingen. Und ja, ich glaube, das war dann eher so, also das habe ich dann nicht so ja, nicht wirklich als Benzin empfunden, ja, aber ich kann dir ja gar nicht so genau sagen, wie es dann war. Also ich fand es eher krass, dass sich irgendwie ganz viel ums Essen gedreht hat. Und ich finde es nicht gut, wenn sich alles ums Essen dreht.
Ja, absolut nicht. Also das ist ja auch, das kennen ja die Zuhörerinnen vermutlich alle, dass das Essen ist ja dann nicht mehr, man isst, um zu leben, sondern man lebt, um zu essen. Weil das Essen ist
Exakt.
ja immer was, was knapp ist oder was knapp sein sollte. Und wenn es dann nicht mehr knapp ist, hat man eh schon was falsch gemacht. Das ist ja eigentlich so dann die Denkweise. Wenn du jetzt aber sagst, und das finde ich so eine wichtige Aussage, dass unser Schönheitsideal ist ein großes Problem, warum eben auch viele oder vor allem die Zuhörerinnen jetzt so eine falsche Einstellung irgendwann entwickelt haben, so wie ich auch zum Essen. Wann kam bei dir so der Switch, dass du gesagt hast, ich mache bei diesem ganzen Thema Abnehmen und so nicht mehr mit? Kannst du dich da an irgendeinen Auslöser erinnern? Weil du hast ja anscheinend mal eine Diät angefangen. Dann machen wir es vielleicht so. Wann hast du angefangen, eine Diät zu machen und warum?
Oh Gott, das war bestimmt schon ganz unbewusst. Bestimmt schon mit 14, 15, sicherlich, wenn man Jugendliche ist. Ich glaube aber, dass das bei mir so ein Zusammenspiel aus vielen Dingen ist, wo ich einfach mittlerweile sagen kann, mir ist es egal, ob ich einem Schönheitsideal entspreche oder nicht. Ich würde nie behaupten, dass ich mich davon ganz frei machen kann. Also es gibt bestimmt auch Events oder Partys oder Treffen, wo ich dann selber denke so, oh Gott, passe ich jetzt hier überhaupt hin? Aber ich denke, das ist okay. Das darf man auch annehmen und man darf auch so denken. Aber bei mir war das so ein wunderschönes Zusammenspiel eben aus diesen Erkenntnissen, was auch das Thema Ernährung für mich bedeutet, aber auch durch den Sport. Also was ich vorhin schon gesagt habe, ich laufe halt seit 6 Jahren und habe durch das Laufen einfach, also gerade durch das Laufen habe ich so eine ganz, ganz tolle Entwicklung gemacht, was auch klar meinen Körper anbelangt. Und darum geht es ja dann natürlich auch beim Essen, beziehungsweise beim Schönheitsideal grundsätzlich. Wenn ich überlege, vor 6 Jahren, als ich angefangen habe mit dem Laufen, da habe ich wirklich eine Baumwoll-T-Shirt angehabt und schwarze Klamotten und mich durfte keiner sehen und ich bin am besten abends laufen gegangen, weil hey, ich schwitze und habe einen roten Kopf und bin schweißdurchtränkt und das darf keiner sehen. Und da hatte ich auch ein ganz komisch, also ein anderes Verhältnis zu meinem Körper als heute. Und heute ist es für mich absolut kein Problem, in wirklich kurzer, enger Laufkleidung laufen zu gehen oder im Winter mit einer engen Laufzeit, die am besten auch noch total knallig ist und dann auch noch meine, also ich habe sehr kräftige Oberschenkel und einen guten Popo. Das hätte damals niemand sehen dürfen, ne? Also, und ich habe dann durch das Laufen einfach gemerkt, wie sich mein Körper verändert hat, wie ich wieder einen besseren Zugang durch den zum Körper, zu meinem Körper gefunden habe und akzeptiere ihn größtenteils mittlerweile so, wie er eben ist und habe dadurch dann auch einfach gelernt, das Bild, was mir da vermittelt wird, das kommt durch die Medien und größtenteils natürlich und wird in der Gesellschaft natürlich weiter vorangetragen. Und dadurch, dass ich viel reise oder früher viel gereist bin, habe ich unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Und also ich bin gerade in Indonesien auf Bali und hier ist es einfach so, da gilt eine weiße Frau bzw. weiße Haut zum Beispiel als Schönheitsideal, während bei uns halt immer so ist, oh, man muss braun sein. Und
So wie ich
hier.
gerade vorhin zu dir gesagt habe, oh, du bist voll braun, ja.
In
Typisch
Indonesien gelten
dir.
die als weiß, ja.
Ja.
Genau. Und hier ist es dann so, ist total schön. Hier kriegt man ganz oft gesagt, oh, du bist so hübsch, weil die das einfach nicht so kennen. So. Und denen ist es egal, ob du dick oder dünn bist. Du bist einfach eine hübsche Frau und das sagen sie dir. Und das ist total schön. Also, das hat auch damit zu tun, wo ist man gerade mit seinen Schönheitsidealen. Und weil ich selber als Grafikerin und Art Direktorin ganz lange in der Werbung gearbeitet habe, weiß ich halt, was dahinter steckt und warum Models auf Supermarktwerbung ausgewählt werden, wie sie ausgewählt werden. Und habe mir irgendwann gesagt, ey, sorry, aber das kann es ja nicht sein. Das, was wirklich zählt, ist doch der Mensch dahinter und nicht seine Klamotten. Und ob er nun Größe 36 hat oder Größe 56. Aber ich glaube, da hatte ich irgendwann so ein Shift drin, als ich angefangen habe, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich einfach bin. Und ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, das wunderbare Glück, dass ich Menschen um mich herum habe, die mir immer wieder sagen, dass sie mich toll finden, so wie ich bin, und dass ich da sehr, sehr viel Liebe auch einfach erfahre. Und zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Freund eine lange Zeit hatte, der das auch immer gesagt hat: Ich liebe dich so, wie du bist, mit all deinen Makeln. Und das ist natürlich ein großartiges Geschenk von außen, das einen dann auch mitträgt. Aber genauso habe ich auch mit Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt. Immer dachte ich, muss jetzt dünn sein, aber muss ich nicht. Und ich muss auch beim Laufen nicht die Schnellste sein, sondern ich kann auch die Letzte sein und trotzdem eine großartige Leistung vollbringen. Und das hat mich das Laufen gelernt, dass ich alles erreichen kann, was ich will in meinem Leben, unabhängig davon, ob ich dick oder dünn bin.
Ja, und das ist auch so eine tolle Message von dir. Das war auch das, was mich von Anfang an dir so begeistert hat, dass du rausgehst und sagst, ich bin nicht so wie die Läuferin, die man normalerweise sieht, nämlich wie sehen die halt aus? Wie ein Strich, also nichts gegen die Frauen, die aussehen wie ein Strich und die sind wunderschön, aber es sind halt richtig, richtig schmale Frauen, die dann halt in ihren Shorts laufen gehen. Und wenn man anfängt zum Laufen, ich kenne das ja auch, dann denkt man, oh, aber ich sehe jetzt nicht so aus wie die. Ja. Da kann ich denn dann überhaupt laufen?
Vor Geht allen das? Geh mal als Frau mit kräftigen Oberschenkeln in solchen Shorts laufen.
Ja.
Du schubberst dir alles auf, das ist zum Kotzen.
Kenne ich. Also ich habe auch letztes Jahr mir Shorts gekauft, die hatte ich gerade einmal an. Und dann hängen die ganz weit oben, nach 500 Metern, also du kennst es bestimmt, dann bin ich wieder zu Fuß zurückgegangen und habe die Hose ausgezogen und bin wieder losgelaufen. Also geht halt einfach nicht.
Zum Beispiel bin ich ganz lange nicht in kurzen Lauf, also kurze in Anführungsstrichen Laufhosen gelaufen, weil es einfach für Frauen mit kräftigen Oberschenkeln ganz wenige gibt. Da musst du dann immer mit einer Dreiviertelhose laufen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Alter, ich kann nicht mehr mit einer Dreiviertelhose laufen. Ich schwitze mich tot. Zum Beispiel auch so eine Sache, ich schwitze extrem doll. Und auch das für mich zu akzeptieren, ich habe irgendwann gemerkt, ja, dann schwitze ich halt. Das gehört zum Laufen dazu. Ich bin einfach mal komplett durchgeschwitzt und hochrot, wenn ich vom Laufen gerade im Sommer komme, dann ist das einfach so. Und ich kann daran nichts ändern. Ich werde daran nichts ändern können. Das Einzige, was ich machen kann, ist mit einem strahlenden Lächeln dem Ganzen zu begegnen. Und dann sehen die Leute auch nichts anderes mehr als deine strahlenden Augen und dein strahlendes Lächeln. Und das ist diese Ausstrahlung, die man dann dabei hat, die ich auch entwickelt habe über die Jahre. Die hatte ich auch nicht von Anfang an. Das ist einfach das, was zählt und womit du Menschen berührst. Und ich glaube, alle Menschen, die sich da nach Äußerlichkeiten richten, also unabhängig davon, dass man sich davon nie voll frei machen kann, ist halt aber einfach Leute, die da sehr, sehr oberflächlich sind. Ganz ehrlich, mit denen möchte ich persönlich auch nichts zu tun haben. Das ist dann immer diese Umkehrfrage, will ich mit diesem Mensch zu tun haben? Oder auch gerade auch Jugendliche, möchtest du mit jemandem zusammen sein, der dich nur nach deinem Äußeren beurteilt, statt nach der Dinge, die einfach in dir drin wichtig sind, nach deinen Werten und deinen Stärken und Talenten? Das ist, glaube ich, das, was man gerade jungen Menschen immer wieder vermitteln sollte, dass es nicht um diese Äußerlichkeiten geht, sondern um das, wer du in dir drin bist. Und ich weiß selber, wie schwer das ist, A, diesen Menschen zu finden und B, diesen Menschen auch zu zeigen und sich zu trauen, ihnen zu zeigen.
Ja, absolut richtig. Total schön. Und das ist ja auch das Problem, dass man einfach über die Jahre dahin kommen muss. Das ist ein Prozess. Das ging dir wahrscheinlich auch so. Das kann man nicht mit 18 erzwingen oder mit 16. Mm-mm. Da, wo eben die meisten anfangen oder noch früher mit irgendwelchen Diäten, weil sie glauben, dadurch Anerkennung dann zu bekommen und dann gut genug zu sein, sondern man muss anfangen, sich seine Welt so zu schaffen, in der man sich wohlfühlt. Das heißt, so wie du schon sagst, mit Freunden oder Personen im Leben, die einen supporten und schätzen und einem das auch zeigen, dass man gut so ist, wie man ist, die Medien darauf auszurichten, also sei es auf Instagram oder wo auch früher war es ja Facebook oder so, sich darauf, einfach sich seine kleine Welt zu schaffen, in der man sich glücklich fühlt. Also so ist meine Erfahrung.
Definitiv, aber das ist halt auch gar nicht so einfach. Also nicht jeder hat halt das Selbstbewusstsein und meine Tipps, was das angeht, sind halt einfach dieses Ja, du entscheidest dich, mit wem du dich umgibst. Das ist gar nicht immer so leicht, gerade wenn man das vielleicht in der Familie hat oder mit Freunden. Aber gerade was das Thema Medien angeht, habe ich halt für mich auch irgendwann festgestellt, ich entscheide das. Und wenn ich merke, dass mich zum Beispiel das immer wieder triggert oder tangiert, wenn ich bestimmte Instagram-Profile angucke, dann entfolge ich denen eben einfach. Beziehungsweise man kann halt einstellen, dass es nicht mehr gezeigt wird. Oder ich zum Beispiel, ich schaue überhaupt keine Nachrichten mehr, ich lese keine Nachrichten, außer ich interessiere mich für ein bestimmtes Thema. Und ich habe witzigerweise auch privat kein Facebook-Feed. Ich habe so ein Plugin, mit dem ich ausschalten konnte, was das, ich sehe auf Facebook nichts. Ich kann da zwar reingehen und ich bearbeite auch meine ganzen Google Run-Sachen darin, aber ich sehe auf Facebook nichts.
Das
Ich
ist
habe auch,
gut.
ja, das hat mir total gut getan,
Ehrlich,
einfach
wusste ich
mal.
noch gar nicht, dass es geht. Gut
Ja,
zu
wusste ich auch
wissen.
nicht, bis mir das jemand empfohlen hat, weil das lenkt, abgesehen davon, dass es einen mega ablenkt, aber es ist so dieses, man kriegt da einfach ein Bild vermittelt, das man nicht haben will. Oder einfach dieses, genau, bei Instagram nur Leuten zu folgen, wenn man Instagram eben nutzt, wo man das Gefühl hat, die transportieren eine positive Nachricht, mit der ich mich befassen will. Oder auch einfach bestimmte Zeitungen einfach nicht mehr zu kaufen, weil das Beste, Interessanteste war ja jetzt auch, beim Barbara-Magazin, da gab es ja jetzt eine Folge, wo es, ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen, weil ich gerade gar nicht da bin. Insofern geht es nur um den Titel, wo die Barbara Schöneberger ein Fettsuit getragen
Ja.
hat und es um dicke Frauen ging, wo ich mir einfach auch gesagt habe, sorry, aber so möchte ich, also ich zähle mich zu dicken Frauen, ich will so nicht dargestellt werden und ich finde es auch einfach nicht witzig. Nur weil da jetzt immer Barbara Schöneberger auf dem Cover sein muss, dass sie da sich in einem Fettsuit hinsetzt, um über dicke Frauen zu sprechen und sich selber auch als dicke Frau bezeichnet. Ich finde es nicht cool, weil es auch nicht immer cool ist, dick zu sein, egal ob das die Menschen sind von außen oder dick sein bedeutet eben nun mal auch eine Belastung für den Körper und es finde ich nicht witzig, sich in einem Fettsuit zum Beispiel hinzusetzen. Und das sind so Dinge, denen wird dann entfolgt. Solche Magazine möchte ich nicht unterstützen und dann gucke ich mir sowas auch einfach nicht mehr an. Aber das sind so leichtere Tipps, wie man das Ganze umgehen kann und alles andere ist halt dann schon nochmal eine Nummer krasser sozusagen, wenn man sagt, okay, ich habe halt die in Anführungsstrichen Menschen in meinem Leben, die einfach eine andere Meinung vertreten. Das ist dann, hat dann wieder viel mit Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu tun.
Genau. Auch, ja, ich kenne das selber aus dem Freundeskreis. Seit ich so offen über meine Essstörung gesprochen habe, hat sich auch viel in meinem Freundeskreis verändert, weil davor habe ich immer selber versucht, so, ja, ich halte das halt aus, wenn die über Diäten sprechen und grenze mich so nach innen ab. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, nein, ich mache das nicht mehr. Warum sollte ich mich zurücknehmen, dass ich ja nicht den anderen unangenehm auffalle? So, das ist ja der Gedanke eigentlich. Und sagt dann so, nee, also Leute, ich sehe das überhaupt nicht so und ich finde es, keiner muss jetzt hier Diäten machen und jetzt schon wieder drüber nachdenken, wie viele Bissen von dem Rap, es war ein Rap oder so, gegessen habe, sondern nein, ich möchte das nicht und es wäre schön, wenn wir jetzt das Thema wechseln könnten, so. Und das muss man natürlich erstmal aushalten und es führt auch dazu, dass man halt manche Leute vielleicht verliert, aber ist es so schade um die Leute, muss man sich dann fragen.
Das ist dann die Frage. Also möchte ich halt diese Menschen dann auch einfach in meinem Leben haben. Also natürlich muss man da einen Arsch in der Hose haben und einfach mal zu sagen,
Ja,
hey, können wir das einfach mal lassen, jetzt darüber zu
genau.
reden? Sorry, das ist einfach ein Thema, da habe ich keine Lust mehr drauf, mit euch darüber zu reden. Und ich finde eure Meinung dann nicht cool. Aber das ist,
Ja.
glaube ich, so eine Sache, der man sich gewiss sein muss, dass wenn man, ich will jetzt nicht sagen, dass wenn ich anfange, mich selbst zu zeigen, dass ich dann immer eine Gegenwelle bekomme, aber ja, ich glaube schon, dass wenn man Sachen macht, die einfach nicht so konform gehen mit vielen Leuten, oder wenn man zum Beispiel so wie ich auch ein Leben führt, das nicht jeder versteht, so wie ich ortsunabhängig arbeite und alle denken, ich bin in Bali im Urlaub. Nein, bin ich nicht. Ich lebe und arbeite hier, weil ich einfach keinen festen Schreibtischstuhl habe und selbstständig bin. Das ist halt immer schwierig zu erklären. Ich mache das immer gerne, aber es ist so dieses, ich habe auch Leute in meinem Leben, die damit nichts anfangen können und die dann einfach sagen, ey, sorry, wenn du weg bist, habe ich keine Lust, mit dir Kontakt zu haben. Und ich dann so, ey, sorry, ich habe keine Lust, mit dir Kontakt zu haben, wenn ich zu Hause bin und wenn ich weg bin, weil das eben so
Ja.
ist. So, aber da muss man auch erstmal den Arsch in der Hose haben und dann zu sagen, sorry, wenn du mit meinem Leben nicht klarkommst, das ist aber mein Leben und das bin ich und das gehört zu mir. Und das ist genauso auch klar beim Thema Essen, dass man auch einfach, gerade wenn man sich zum Beispiel unwohl fühlt, mit anderen zu essen oder zum Beispiel man geht nicht gerne essen, das kann ja auch oft sein, wenn man weiß, oder man geht nicht gerne Buffet essen. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ich versuche es zu vermeiden, Buffet essen zu gehen, weil ich genau weiß, ich überfress mich dann. Und das hat mir in meiner Familie, dass sie oft immer total gerne zum China-Buffet gegangen sind, abgesehen davon, dass sie es ganz schrecklich finden, da essen zu gehen, habe ich irgendwann darum gebeten, können wir bitte woanders essen gehen? Ich möchte gerne à la carte essen, weil ich genau weiß, dann überfresse ich mich nicht. Und ich finde es ganz schlimm, von Familienfeiern nach Hause zu gehen, mit einem riesengroßen, mit einer dicken, fetten Kugel, weil da einfach noch das vierte Dessert reinpassen musste, weil... Wann kriegt man das denn nochmal, ne? Also, wann esse ich denn bitte mal Crème Brûlée? So. Und genau, das ist dann nicht immer einfach, das auszusprechen, aber da kann man halt versuchen, in kleinen Schritten hinzukommen.
Das ist auch so ein ganz wichtiger Tipp, dass man schafft, seine eigene Wahrheit so zu sprechen. In dem ganzen Prozess.
Genau,
erstmal finden, auf jeden Fall. Aber das ist so, ich glaube, wenn man anfängt, zu sich selber den Kontakt zu suchen und zu schauen, hey, wer bin ich eigentlich und was tut mir eigentlich gut, dann kommt man schon bald an den Kern, zumindest was das Außenrum betrifft, was tut mir gut.
Definitiv.
Und dann, ja, und dann, es ist auch deine Erfahrung, oder?
Ja.
Und dann, wenn man aber anfangen sollte, das umzusetzen, das ist dann so die richtige Challenge, dass man einfach in jeder Situation denkt, okay, ist es jetzt wirklich das, was ich möchte, ohne dass das jetzt ein Egoismus oder so sein muss, sondern das ist halt aus einer Sichtweise der Selbstliebe, dass du dir selber sagst, das tut mir nicht gut und ich werde mich da nicht mehr reinzwängen im metaphorischen Sinne.
So. Ja, definitiv. Also was ich für mich einfach gelernt habe in den letzten Jahren ist, wenn es mir nicht gut geht, dann kann es auch allen um mich herum nicht gut gehen. Und das ist so ein bisschen dieses... ich sage halt immer, mach dich selbst zur Priorität in deinem Leben. Und dann kommt immer, ja, aber ist das nicht egoistisch? Und ich denke ja nur an mich. Und das ist es nicht. Sich selbst zur Priorität machen bedeutet, dass ich weiß, was mir gut tut und dass ich mich auch traue, das auszusprechen und das zu leben und dass ich in die Handlung komme, dass ich wirklich Dinge, zum einen Dinge tun, die mir gut tut, aber auch wirklich artikuliere und weiß, was tut mir nicht gut. Ja. Und auch dazu zu stehen, das ist nicht einfach, das ist ein Prozess, das hast du nicht an einem Wochenende erledigt, sondern da kommt man eben nach und nach hin. Und meine Mom sagt das immer auch, Mandy, wenn es dir gut geht, dann geht es uns allen auch gut, weil ich zum Beispiel, ich bin, und früher war es noch schlimmer, ich bin ein extrem launischer Mensch, früher, also bin ich auch heute noch, aber früher war es richtig schlimm. Du hast es sofort gesehen, wenn ich schlechte Laune habe. Ich habe meine schlechte Laune immer an allem und jedem ausgelassen. Da gab es gar keine Abstufung. Und am schlimmsten an den Menschen, die mir am nächsten standen. Weil das sind ja die, die mich eh kennen. Also da war ich dann, bin dann wie eine Furie sofort aus der Haut gefahren. Und dann für mich zu erkennen, wenn ich mich mehr um mich selbst kümmere, und das bedeutet auch nicht 10 Stunden die Woche, sondern jeden Tag ein bisschen, dann führt es dazu, dass ich halt in mir gelassener, ruhiger bin und auch vor allem Klarheit habe. Das ist auch sehr wichtig, Klarheit zu haben, wo will ich mit meinem Leben hin, was ist mir wichtig, was ist vielleicht auch meine Vision. Und dann geht es auch allen Menschen um mich herum gut. Dann kann ich anderen Menschen etwas abgeben, dann kann ich gut sein in dem, was ich tue. Zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist da immer, wenn ich ausgeschlafen bin, kann ich mich total gut um meinen Neffen kümmern, weil der einfach 120% meiner Aufmerksamkeit braucht. Und wenn ich halt nicht gut wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann, naja, findet mein Nerv das auch blöd, weil ich dann schlecht drauf bin, weil er mich nervt, so nach dem Motto. Und das sind so kleine Beispiele, die einem dabei helfen zu begreifen, dass es nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern dass es einfach genau eine gesunde Form von Selbstliebe ist, die allen Menschen gut tut und nicht nur mir. Und dass es niemanden ausgrenzt, denn genauso gut ist es ja auch, wenn ich merke, mir tun einfach bestimmte Menschen gut in meinem Leben, dann umgib dich mit diesen Menschen, damit du da auch einfach in deine Kraft kommst und das zurückgeben kannst. Und wenn es Menschen gibt, die dir in deinem Leben nicht gut tut, dann überleg, wie du das ändern kannst. Beim Essen ist es dasselbe.
Ja, genau. Du musst dir dein Leben schaffen, indem du dich maximal wohlfühlst. An Von diesen
Genau.
24 Stunden solltest du dich eigentlich im besten Fall 24 Stunden wohlfühlen und alles, was dich irgendwie stört in deinem Wohlfühlen, solltest du irgendwie vermeiden. Es geht natürlich nicht, wir können nicht alles vermeiden, aber so gut es geht, immer wieder, und das ist so eine schöne Message, immer wieder Dinge tun, die dir gut tun, und dann wird sich nach und nach ja auch alles andere erledigen. Und das ist so, wie du schon sagst, ist in unserer Gesellschaft ein bisschen fehlgelaufen oft, finde ich, weil man das Gefühl hat, ja, sobald man was für sich selber tut und nicht an die Grenzen geht mit allem, dann ist man ja egoistisch, oder? Also
Ja, zum einen das und zum anderen finde ich, wird einem heutzutage auch nicht so richtig zugestanden, unperfekt zu sein. Wir müssen
ja.
halt immer perfekt sein. Also ob das nun via Instagram das perfekte Foto ist und alles ist gut. Und ich mir dann auch manchmal denke, ja, Hashtag mehr Realität und Instagram. Ganz ehrlich, ich mache kein fucking Selfie von mir, wenn ich heule. So, also sorry, das mache ich nicht. Und also manchmal denke ich mir auch, warum soll ich denn jetzt ein Foto hochladen? Also klar, ich würde ein Foto von mir hochladen, wie ich wahrscheinlich triefend einen Burger esse, wo alles daneben läuft, aber einfach, weil ich auch jemand bin, der gerne Spaß an solchen Dingen hat und Grimassen zieht. Aber meine Intention mittlerweile dahinter ist eben dieses, Leute, bewegt euch aus diesem Internet raus. Es gibt ein Leben, das fernab von euren Computern und euren Smartphones funktioniert. Legt es doch einfach mal zur Seite. Und es ist auch so meine Erfahrung, dieses, wenn man immer sagt, ja, irgendwie auch im Bereich Laufen, ne? Ich bin nicht laufen gegangen, wenn es kein Foto gibt, wo ich manchmal auch sage, Alter, sei doch mal im Moment, genieß das Laufen für dich, unabhängig davon, ob du nur ein Foto machst. Also ich hatte das auch, dass ich gerade am Anfang, als ich angefangen mit dem Laufen, war das damals viel mit, hat es auch viel mit Instagram zu tun gehabt. Da hat man bei fast jedem Lauf dann ein Foto gemacht und ich mittlerweile, also ich habe mein Handy dabei, klar, um meine Kilometer zu tracken. Es gibt aber auch Läufe, da habe ich es nicht mit dabei. Und dann mach nicht mehr auf jedem Lauf ein Foto, weil ich möchte jetzt hier und im Moment sein und dieses Laufen genießen. Und das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Sachen im Leben, weil das Leben, das ist das jetzt hier in diesem Moment. Und wenn ich zum Beispiel, so wie jetzt auf Bali bin, dann will ich zu 100% hier sein. Und wenn ich mit meiner Mama zu Hause telefoniere, dann will ich zu 100% mit meiner Mama zu Hause telefonieren. Und das ist es, was wo ich mittlerweile hingefunden habe, die Menschen noch mehr hinzuführen, dann im Hier und Jetzt zu sein. Also deswegen ist für mich auch das Thema Achtsamkeit einfach so unglaublich wichtig, weil wir das heutzutage eben durch die Digitalisierung verloren haben oder vielen Menschen es einfach unglaublich schwer fällt, nicht alle 5 Minuten auf ihr Telefon zu gucken, ob sie jetzt bei Instagram und Facebook oder in WhatsApp was verpassen. Nein, tust du nicht. Ich sage immer, wenn jemand wirklich etwas von mir will, und das wissen alle meine Freunde, dann rufen sie mich an, weil ich alle Notifications für alle möglichen Apps ausgeschaltet habe und nicht alle 5 Minuten, also versuche alle 5 Minuten nicht auf mein Handy zu gucken.
Ja, super. Ja, ist es richtig, richtig gut. Und das ist ja auch vor allem in deinem Job, stelle ich mir das echt schwierig vor. Da an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich stelle die Notifications aus. Ich glaube, dass das sehr prädestiniert dafür ist, dass man ständig denkt, oh Gott, ich könnte was verpassen, was ganz wichtig ist, was meine nächsten 5 Jahre verändern wird oder irgendwie so. Also
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe das wunderbare Glück. Also ich habe also ich bin habe halt Kommunikationsdesign gelernt, habe dann auch viel in Werbeagenturen gearbeitet und hatte einen ziemlich coolen Job in einer ziemlich coolen Werbeagentur. Und hatte einfach das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt also ich sage immer, also ich hatte einen Grund, warum ich nach Hause gegangen bin. Viele Leute mit Mitte 20, direkt nach dem Studium, die geben natürlich 150% in so einem Job und sind dann wirklich auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche vor Ort. Und ich hatte halt meinen Freund damals und hatte meinen Grund, nach Hause zu gehen und habe das alles nicht so überhyped damals und habe damals für mich immer festgestellt, sorry, aber ich bin jetzt keine Ärztin und es stirbt niemand, wenn ich das jetzt fertig mache. Und genauso, also das war auch ein Prozess. Also vor 1,5, fast 2 Jahren ging es mir persönlich zum Beispiel total schlecht, dass ich einfach da total drin war in dieser Spirale aus, sich mit anderen vergleichen, ob das nun Blogger oder Menschen sind oder Instagrammer, weil ich eben natürlich da total drin bin und auch ein Teil dieses medialen Hypes und von Werbung bin. Und dass ich mich da verglichen habe und dass ich dachte, ich muss immer online sein und ich muss die Schnellste bei irgendwelchen Sachen sein. Und ich mittlerweile mir sage, niemand stirbt davon, wenn ich heute kein Bild auf Instagram hochlade oder wenn meine Podcast-Folge 1 oder 2 Wochen später rauskommt. Und ich glaube, dadurch, dass ich das auch so kommuniziere und den Leuten immer wieder sage, ich bin auch nur ein Mensch, der auch mal atmen muss. Also wir hatten jetzt auch so ein paar Sachen, da lief bei meinen E-Mail-Kursen was schief. Und dann habe ich den Leuten das auch genauso gesagt, Leute, wir bieten hier keinen 24-Stunden-Service an, dass wir sofort auf alle Probleme reagieren. Klar, ihr habt für ein Produkt bezahlt, aber wir sind auch nur Menschen. Also ich habe ja mittlerweile ein Team, was mich unterstützt, aus 4 wunderbaren Frauen. Und ich glaube, wenn man den Leuten damit auch begegnet, nämlich mit Menschlichkeit und dass sie sehen, da ist kein Computer dahinter, sondern da sitzen ehrliche Menschen mit ehrlichen Problemen, dann sind die Menschen auch nicht mehr böse und wir unser Bestmögliches tun, um Probleme zu lösen. Und genauso ist es eben auch mit Google Run. Klar, das ist mein Business auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bin ich auch nur ein Mensch. Und das ist der Grund, glaube ich, warum andere Menschen, Bloggern oder Instagrammern einfach folgen, weil es einfach Menschen sind, mit denen sie sich identifizieren können, die ehrliche Probleme haben, die eben durch Prozesse gegangen sind und deswegen versuchen, das ist mein Anliegen, anderen Menschen zu helfen, ob das nun dabei ist, Menschen ins Laufen zu bringen, zum Beispiel durch meine Challenges oder durch meinen Blog und meinen Podcast, oder ob es den Menschen dabei hilft, eben in ihre persönliche Stärke zu kommen und an sich selbst zu glauben oder so wie du, Menschen dabei zu helfen, durch deine eigene Geschichte eben ein gesundes Essverhalten aufzubauen. Darum geht es im Leben. Es geht darum, zu lernen und menschlich zu sein.
Oh, das ist ein schönes Wort zum Samstag jetzt bei uns. Absolut. So schön. Wenn es jetzt ums Lernen geht, und wir sind ja hier Frauen, die sich so vernetzen im Moment, wie du auch schon gesagt hast, du hast wunderbare Frauen bei dir im Team. Wenn du jetzt eine Tochter hättest und vielleicht irgendwann hast, was würdest du der jetzt so mit auf den Weg geben? Was fällt dir da so spontan ein?
Ich würde, glaube ich, meiner Tochter oder meinem Sohn oder wie auch immer sich mein Kind entscheidet, welches Geschlecht es haben möchte, ich würde meinem Kind immer mit auf den Weg geben, dass es alles erreichen kann, was es will. Das hängt, glaube ich, bei mir auch damit zusammen, ich bin ja in der DDR geboren, in der ehemaligen, und meine Mama hat sich immer gewünscht, nach Japan zu reisen. Und es war ihr natürlich dann, ich bin 86 geboren, genau, ein paar Jahre später, 4 Jahre später ist ja die Mauer gefallen. Meine Mama war bisher nie in Japan. Meine Mama hat aber ganz früh gemerkt, dass ich dieses Reisegehen, dieses Reisefieber von ihr hatte. Und sie und meine Oma haben mich immer darin bestärkt und haben gesagt, wenn du nach Neuseeland gehen willst, was ich damals mit 14 wollte, dann mach das und du hast heute alle Möglichkeiten der Welt. Und das hat sich, glaube ich, bei mir so eingepflanzt, auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ich war die erste meiner Familie, die aufs Gymnasium damals gegangen ist. Ich wollte unbedingt Schülerzeitung machen, also habe ich es gemacht. Und so ist es mit ganz, ganz vielen Dingen in meinem Leben. Ich habe immer einen Weg gefunden und komme natürlich auch aus einem sozial schwachen Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern, wo alle sagen, super. Aber ich habe halt gelernt, dass nichts unmöglich ist. Und genau das werde ich meinen Kindern mitgeben. Und weil ich es an mir selber erfahren habe, und das gebe ich nicht nur meinen Kindern mit, sondern versuche ich allen Kindern und Menschen, die um mich herum sind, mitzugeben. Und es gibt für alles eine Lösung. Also auch das habe ich dank meiner Mama gelernt. Ich kann alles erreichen, was ich will. Ich muss es nur wollen und den richtigen Weg finden, ihn zu gehen. Und es gibt für alles, auch wenn was schief läuft, es gibt immer eine Lösung. Es ist einfach nur wichtig, darüber zu reden, sich Hilfe zu suchen. Und genau, also liebes Kind, dass du irgendwann da mal kommst. Du wirst alles in deinem Leben erreichen und ich werde immer für dich da sein.
Oh, ja. Vielen, vielen Dank, Mandy, für deine tolle Geschichte. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Hörerinnen sich ganz viel daraus mitnehmen können und jetzt total motiviert sind, alles zu erreichen, was sie machen möchten. Ja. Vielen Dank für dieses tolle Interview.
Super, super gerne. Also, wenn ich noch einen kleinen Schwenk machen darf. Wenn Sie das Laufen erreichen wollen, dann dürfen Sie super, super gerne bei mir natürlich bei Google Run vorbeischauen. Und wie jedes Jahr findet im April meine Anfänger-Challenge statt, was ich schon erzählt hatte. Die machen wir immer alle gemeinsam, sozusagen 30 Tage im April. Die ist komplett kostenlos und wer da mit dabei sein will, der darf da einfach demnächst mal auf Google Run oder bei meinem Buch getreadytorun.de vorbeischauen. Da kann man sich für die Challenge anmelden und ich freue mich, wenn vielleicht auch deine Hörerinnen Lust haben, da ein bisschen reinzuschnuppern. Und es geht nicht nur ums Laufen, sondern auch um Laufen als ganzheitlichen Lebensstil, auch klar, um gutes und gesundes Essen, um Achtsamkeit und genau, schaut da vorbei.
Ja, macht das unbedingt, macht das unbedingt. Die Mandy ist so eine tolle Frau, sie strahlt wirklich, also die strahlt über beide Ohren, wenn man sie mal sieht. Schaut unbedingt bei ihr vorbei. Ich packe auf jeden Fall alles in die Shownotes von dir, was du so anzubieten hast und da kommen bestimmt ein paar bei dir vorbei. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
Ich freue mich. Dankeschön.
Und wenn jetzt auch du Feuer gefangen hast und gerne mit dem Laufen starten möchtest, dann haben wir was ganz, ganz Tolles für dich. Am 22.06. findet im Münchner Raum Mandys Laufworkshop statt, bei dem auch ich dabei sein darf und auf den ich mich auch schon mega, mega freue. Wenn du dabei sein möchtest, dann meld dich am besten sofort an. Du kannst auch als blutige Anfängerin kommen. Es wird nichts vorausgesetzt. Es wird einen Tag rund um das Thema Laufen gehen, alles, was du dafür wissen musst. Und bis zum 31.03. gibt's auch noch den Frühbucherrabatt. Also schlag zu, wenn du da Bock drauf hast. Alle weiteren Infos zu den anderen Standorten der Laufworkshops, zur Laufchallenge, zu Mandys Blog und Podcast findest du alles in den Shownotes. Stöber da einfach mal durch und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, egal wo du jetzt bist und wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Kathi von Emirosa.